Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast mit Momenten für die Ewigkeit. So wünscht sich das zumindest der Fotograf Gerd Lehmann. Der fotografische Autodidakt war selbst Modell, als er sich dachte, da muss es in der Fotografie doch noch mehr geben, außer steife Posen und gestellte Situationen. Ein Knips für die Ewigkeit. Heute im Exquisit-Podcast. Lebenswege. Der Fotograf Gerd Lehmann. Ein Mann, der Momente im Osten festgehalten hat und auch nach der Wende das Zeitgeschehen immer im Auge und in der Linse hatte. Er fotografierte die bekanntesten Werbe- und Modebilder in der DDR, er hielt Augenblicke von prominenten Menschen fest, er streifte nach 89 durch die Szene-Kneipen Leipzigs und gab viele Jahre sogar einen Wave-Gothic-Kalender heraus. Uns wird er davon im Exquisit-Podcast erzählen, zum Beispiel auch, dass ihm ein Bild der Klaus-Renft-Kombo ein bisschen Ärger einbrachte.
Ich habe ja hier vorne die Renft-Aufnahme, wo die alle an Kleiderhaken hingen. Da habe ich ein bisschen Ärger mit der Polizei gekriegt, weil man Menschen ja nicht an Kleiderhaken hängt, aber die fanden die Idee ganz witzig. Und die habe ich ja dann auch später nochmal bei Google, wo ich bei dem Kabarett, die Bilder hängen ja hier nebeneinander, auch nochmal an Kleiderhaken gehangen, weil die das auch ganz witzig fanden. Und bei diesen Aufnahmen ist der Ralf Stolle dabei. Der hängt hier als jugendlicher Renft-Mitglied sozusagen, hängt der an den Bildern. Und dann habe ich ihn in den 90er Jahren, also 30 oder 40 Jahre später, habe ich ihn in der Szene-Kneipe Tuvalu, die es schon lange nicht mehr gibt, wo er am Bartresen saß, als alter Herr mit Bart. Ja, also der gleiche, den habe ich vor 30 oder 40 Jahren fotografiert, als Renft-Mitglied und dann später allein. Der hat dann in den 90er Jahren so sein Leben bestritten, indem er mit dem Klavier so in Kneipen Musik gemacht hat.
Eine Zeit und ihre Bilder. Manchmal sind es nämlich nicht die Dinge oder Umstände, sondern die Menschen, die ihre Zeit besonders machen. Lebenswege, heute im Exquisit-Podcast. Der Fotograf Gerd Lehmann. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf den Blick durch die Linse mit Ihnen. Wir wandeln heute auf Lebenswegen und zwar auf denen von Gerd Lehmann. Der Leipziger Fotograf hat derzeit eine Ausstellung über 40 Jahre seines Schaffens. Und er nimmt die Besucher dabei mit durch zwei Jahrzehnte DDR und zwei Jahrzehnte Nachwendezeit. Von DDR-Werbebildern bis zum Wave-Gothic-Treffen finden Sie so ziemlich alles, was den Zeitgeist jener Jahre ausdrückt. Selbst als Fotomodell tätig, wollte er neues Leben in die Werbefotografie im Osten bringen. Daraus wurde ein ganzes Berufsleben. Von Architekturbildern des Leipzigs der 70er Jahre bis zu Schnappschüssen von The Cure und Rammstein zeigt Gerd Lehmann derzeit sein Schaffen in seiner Leipziger Hofgalerie. Von Esther-Strumpfmodellen bis zum Florena-Gesicht hat er sie alle vor der Kameralinse gehabt. Nach der Wende hat er die einfachen Menschen in Szenekneipen und in der Gothic-Szene festgehalten. 40 Jahre Fotografie im Namen der Schönheit und dem besonderen Augenblick. Auch mein Kollege De Kenzer hat da Erfahrung.
Also ich will jetzt nicht prahlen, aber ich habe damals durchaus Kunst fotografiert. Unfreiwillig, aber Kunst.
Ich bin super, 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 super Fotograf.
Als Jugendlicher war ich nämlich stolzer Besitzer einer Bayrette. Das klingt zwar heute so, als wäre das eine bayerische Zigarette, aber nein, das war einfach ein massentauglicher DDR-Fotoapparat für den gesenkten Anspruch. Was sehen, draufhalten, Foto. Habe ich zur Jugendweihe bekommen und mein lieber Mann, was habe ich damit gleich für Bilder gemacht? Den Plattenspieler mit Platte drauf, die offene Balkontür, mein Vater beim Mittagsschlaf und die Standuhr um 12, als hätte sie nur einen Zeiger. Zeitdokumente, für die mir die Nachwelt irgendwann noch sehr dankbar sein wird. Das waren unvergessliche Fotos auf meinem ersten Film und es sind tatsächlich nur die vier was geworden. Der Rest vom Film war so verschwommen, als hätte ich in ein Paralleluniversum hinein fotografiert. Obwohl, mein bester Schnappschuss war, der Wellensittich auf seiner Stange in einer randvollen Teekanne. Wäre das in Farbe gewesen, hätte ich Karriere als Illusionist gemacht. Geheimnis dieser Aufnahme war Trotteligkeit. Damals musste man den Film nach einem gemachten Foto zum nächsten Bild weiterdrehen, hatte ich vergessen. Und so das erste Foto nochmal belichtet. Würde ich aber öffentlich nie zugeben. Habe es damals irgendwie gemocht, wie meine Tante sagte, der arme Vogel, und in seinem Käfig nachschaute, ob er noch nass war oder nach Pfefferminz roch. Dabei war das Foto offensichtlich Murks. Aber inzwischen weiß wohl auch sie, Fotos kann man einfach nicht trauen.
Wir schauen heute durch die Linse des Leipziger Fotografs Gerd Lehmann. Von der Florena-Werbung bis zum Gothic-Szene-Foto hat er in 40 Jahren alles fotografiert, was Erinnerungen macht. Das sind Lebenswege im Exquisit-Podcast. Als Beauty-Fotograf im Osten und Szene-Fotograf der Nachwendezeit. Ich habe Gerd Lehmann für Sie besucht und mir von ihm erzählen lassen. Er war Modefotograf der DDR, blieb Ende der 80er bei einer Reise in West-Berlin und kam nach der Wende wieder nach Hause. In seiner Hofgalerie wandelt man als Besucher durch 40 Jahre Geschichte einer Stadt, doch auch durch viele persönliche Erinnerungen und taucht auch in eine fremde Welt ein, denn Gerd Lehmann hat auch in der Grufti-Szene fotografiert. Exotik in Schwarz-Weiß, die Gothic-Szene in Leipzig. Doch auch Promi-Schnappschüsse hat seine Linse festgehalten. Im Sommer 2025 hieß es nun 80 Jahre Gerd Lehmann und 40 Jahre Fotografie für Menschen, die das Besondere sehen können. Ich durfte den Fotografen Gerd Lehmann besuchen und mit ihm eintauchen in die Welt der Schönheit, Mode und Werbung in der DDR. Dafür habe ich ihn in seiner Hofgalerie Gestus in Leipzig besucht und diesen Besuch habe ich ihn heute mitgebracht. Und ich habe auch gleich zu Anfang eine Einweisung in die Ausstellung bekommen.
Also die Ausstellung hat begonnen, diese Hofgalerie, die ich eingerichtet habe, zu Pfingsten zum WF-Gotik-Treffen jetzt im Frühjahr. Demzufolge sind hier rechts an der Wand alles WF-Gotik-Motive. Da muss man nicht viel sagen, eventuell als Besonderheit die beiden ersten Plakate, die spannenden Treffen waren, nämlich das 9. und das 10. Das 9., wo der vorhergehende Initiator Herr Brunner sozusagen pleite gegangen ist und dann die neue Festspielgesellschaft übernommen hat mit dem 10. WF-Gotik-Treffen. Das sind die zwei Plakate zu den Treffen, die sind auch immer recht begehrt, sagen wir mal, die als Erinnerung zu kriegen. Auf der gegenüberliegenden Seite sind spezielle Aufnahmen vom Sternhimmel. Und zwar solche Besonderheiten am Sternhimmel, die hatten den Grund, weil ich einen WF-Gotik-Kalender gemacht habe, Gestus. Den Namen Gestus habe ich für die Galerie übernommen, weil ich den passend finde. Und das sind so Besonderheiten am Sternhimmel, wie hier oben zum Beispiel der Sternhimmel aussieht, wenn der neue Mondmonat beginnt. Weil dieses Kalendarium in dem WF-Gotik-Kalender war da ein Mondkalendarium mit dem gesamten Sternhimmel, so wie sich der Himmel übers Jahr um uns dreht. Und demzufolge habe ich als Einleitungsblatt immer so eine Besonderheiten vom Sternhimmel mit reingenommen. Und das sind die Beispiele dazu. Also dieser Mondmonatsbeginn am Himmel, untergehende Sonne und die zunehmende Neulichtmondsichel, die ganz zarte. Und das ist, wurde dann der neue Mondmonat früher ausgerufen. Und da hingen auch politische Ämter irgendwie damals dran. Eine andere Besonderheit oder Klarheit ist die klassische Dreiheit am Sternenhimmel, Sonne, Mond und Venusstern. Das sind die sozusagen die Dreiheit, die klassische, die muss man erst einmal zusammen am Himmel kriegen. Das muss man eben astronomisch recherchieren vorher. Das ist zum Beispiel hier die Neulichtmondsichel, wie also auch der neue Mondmonat beginnt mit ein bisschen mystischen Texten. Hier oben der Blick durch Galileo Galilei, sein Fernrohr, der das ja kreiert hat oder konstruiert hat und dazu die vier Monde des Jupiters entdeckt hat, die da oben zu sehen sind. Wenn man aber die paar Pünktchen da oben auf dem Blatt Papier sieht, ist das noch kein Bild, was man hinhängen kann. Demzufolge habe ich dann noch recherchiert, dass sich der Vollmond dazu gesellt und die Krähen, die immer am Nachmittag bei mir am Fenster vorbei zum Hauptbahnhof geflogen sind. Und somit ist das ein schönes Bild. Das Bild ist aber eben, oder alle anderen Bilder, sind nicht so entstanden, wie das heute üblich ist, indem ich die Sterne aus dem Schubfach nehme, digital, und dann das Papier klatsche, sondern ich habe das eben recherchiert und musste dann logischerweise warten auf schönes Wetter, das ist eine Voraussetzung, damit man Sterne sehen kann. Hier stehen noch einige Zettel. Ich habe ja im Herbst, man muss ja immer mal die Bilder ein bisschen ändern, einen Beauty-Adventskalender vor. Da gibt es einen Vorwende-Beauty-Kalender und einen Nachwende-Beauty-Kalender, der dann übernächstes Jahr stattfindet. Die Bedingungen, wie man da als Besucher teilnehmen kann und Bilder mit auswählen kann, die in den Kalender reinkommen, die stehen hier, die erzähle ich jetzt nicht alle. Kann jeder lesen und wenn man Interesse hat, kann man dann eben von mir einen Stimmzettel kriegen. Und da gibt es dann auch Preise für die, die es am besten ausgewählt haben. So, ja. Gehen wir mal rein.
Genau, wir marschieren jetzt rein und der Weg in die Galerie ist schon geschmückt mit Bildern, mit Schwarz-Weiß-Fotos, mit tollen Bildern, mit wunderbaren Momentaufnahmen, mit ganz, also das sind ganz tolle Ausdrücke auch. Und dann sind wir hier in einem Innenhof. Ja, die Sonne scheint, es hängt Wäsche auf der Leine und von Tomatenpflanzen habe ich auch was gehört, die hier stehen. Ein Liegestuhl sehe ich.
Weintrauben, Tomaten, Pflaumen. Aber die sind schon überreif, also abgenommen. Mhm. Aus Obst und Gemüse verschiedenster Art und dazwischen hängen Bilder. An der linken Wand nach dem Flur kommen die 90er Jahre, sozusagen die Nachwendekneipen, die es alle nicht mehr gibt, die so da in der Zeit entstanden sind. Und viele, die da eben aktiv waren oder die Chefs dieser Kneipen, sind hier auf diesen zu sehen, bis um die Ecke rum. Das zeige ich dann noch. Gegenüber auf der anderen Seite an der Holzwand sind Fotos aus den 70er Jahren, aus meinen Anfängen der Fotografie. Das geht die gesamte Wand entlang, wo jetzt hier auch die Wäsche hängt. Leider ist das ein bisschen verdeckt im Moment, aber das ist eben in der Hofgalerie so. Die 70er Jahre gehen bis ganz hinter zu dem Hexenhäuschen hin, wo die Kinder dranhängen. Hexenhäuschen deshalb, weil es da Süßigkeiten zu finden gibt, so wie bei Hänsel und Gretel zur Verführung. Dann geht es hier um die Ecke rum. Das sind nochmal die 90er Jahre auf dieser Seite, setzen sich hier fort. Und gegenüber an der Terrasse sind auch nochmal 90er Jahre, aber speziell so die Künstler der 90er Jahre, die damals so in waren und zum Teil auch heute noch. Auf der anderen Seite, hier an der Wand entlang, sind 80er Jahre, das sind berufliche Aufträge. Ich habe also viel Mode, Frisur, Kosmetik, Pelze, Schmuck und Ähnliches fotografiert. Das ist also hier zur Auswahl. Und dann weiter hinten, wo der Rosenstrauch ist und die Kellertreppe, das sind fotografische Experimente und so Wurzelfotos, wo so Bäume umgefallen sind. Und da habe ich dann wilde Tiere drin gesehen, unter anderem einen Hasen. Und aus dem Grunde habe ich mir erlaubt, gleich textlich zu erklären, warum der Osterhase die Ostereier versteckt, was nicht so jeder weiß. Und Texte, die mich bewegt haben über mein fotografisches Leben, sind hier überall in der Galerie verteilt. Man kann sich also auch abwechslungsweise mit den Themen auseinandersetzen. Oben auf der Terrasse rundherum ist typisch zum Anfang der Ausstellung die Wewgossik-Szene abgebildet. Im Hausflur sind nochmal Architekturaufnahmen von Leipzig. Und das sind so Architekturaufnahmen, die schon 20, 30, 40 Jahre alt sind. Innen drin, Parterre, ist nochmal ein roter Teppich ausgebreitet, der zwei Räume miteinander verbindet, wo noch Fotos hängen. Und der linke Raum ist die sogenannte Ouvertüre, so habe ich das genannt, das steht da an der Tür dran, wo Bilder drin sind, wo andere Fotografen mich fotografiert haben, von meiner Kindheit bis fast heute. Und nicht nur aus Eitelkeit, meinen Kopf da öfter abzubilden, sondern das hat einen bestimmten Grund, weil ich war in meiner Jugend mal so nebenbei mit Fotomodell. Und das ist also auch ein bisschen DDR-Werbung und Mode mit dabei, bei diesen Aufnahmen, die dort hängen, wo ich abgebildet bin. Sondern ich habe damals festgestellt, bei dieser Modellaktivität, dass die Aufnahmen in den 60er, 70er Jahren alle so steif und hingestellt waren. Das fand ich nicht gut. Da gab es immer Diskussionen, ob man das nicht ein bisschen lockerer aus der Bewegung machen kann. Und die Verantwortlichen von damals haben mir dann eben erklärt, warum das nicht anders möglich ist. Und da habe ich mir gedacht, und das ist der Hauptgrund, dass ich eben ganz einfach Fotograf werden muss, um zu zeigen, wie es anders geht. Und deshalb hängen die Bilder dort, weil dort eben das die Voraussetzung war, dass ich Fotograf geworden bin und die Ausstellung überhaupt existiert. So, und in diesem Raum sind zusätzlich noch die gesamten Wewgossik-Kalender einsehbar, Postkarten, diverse Texte, meine Vita, auch noch ein praktisches Beispiel mit Spiegelbildern zu den Zahlen, die ich da an der Wand stehen habe. Das kann man sich dann, wenn man drin ist, anschauen. Der andere Rahmen am roten Teppich am anderen Ende, da steht eine Kerze, die beleuchtet ist. Und da ist eine kleine Spendenbox, die man gern benutzen darf. Und auch ein Gästebuch, ein kleines, wo man sich eintragen kann. Erstaunlicherweise sind da schon eine ganze Menge positive Einträge dabei, habe ich festgestellt. Und an diesem Kerzeneck beginnt dann der schwarze Salon, ein größerer Raum nochmal, wo Bandfotos aus der Krufti-Szene sind, die ich ungefähr vor 30 Jahren fotografiert habe, die aber jetzt erst vergrößert wurden, weil ich da keinen Anlass dazu vorher hatte. Die habe ich so nebenbei mit fotografiert, inzwischen sind es ganz viele geworden und demzufolge gedacht, ich muss mir mal zeigen. Die sind noch nicht alle ausgewertet, die kommen dann vielleicht nächstes Jahr dran, das steht noch in den Sternen sozusagen. Und in diesem Raum sind dann noch mal eine Menge Bilder, und zwar sogenannte Wühlkästen, sage ich immer. Das sind so kleine 13, 18 Fotos in der Größe. Die kann man für 2 Euro kaufen. Und in 24 mal 30 Zentimetern, die kosten dann 10 Euro. Das ist so eine Art Sonderpreis, weil ich davon ganz viele habe. Denn die Motive von diesen Wühlkastenfotos sind die 90er Jahre, also die Nachwendekneipen, wo sich jeder selbst oder seine frühere Verwandtschaft wiederfinden kann, wenn die damals in den 90er Jahren unterwegs waren. Und das sind ungefähr 3500 Bilder. die da zur Verfügung stehen. Und um das noch ein bisschen zu steigern, habe ich die gleichen Wühlkästen nochmal von der Grufti-Szene genommen, die dann ungefähr 7000 Bilder sind, wo man also jeder sich selber suchen kann. Das war jetzt so der grobe Überblick. Jetzt können Sie sich in meine Bilderflut hineinstürzen. Wenn Sie Fragen haben, ich bin anwesend.
Ja, dann mache ich jetzt mal einen kleinen Rundgang. Und dann werden wir uns zusammensetzen. Und genau, Sie rauchen ein Pfeifchen. Es riecht so wunderbar nach Vanilletabak, nach Pfeifentabak. Und ich mache jetzt hier einen Rundgang und dann setzen wir uns zusammen und dann gucken wir mal. Genau so sieht's aus. Ja, und nun sitzen wir hier auf der Banke. So ein bisschen wie Anna Krumm-Lanke und erzählen in ihrer Hofgalerie. Und die hängt ja wirklich voll mit Bildern. Von wann bis wann sind all diese Bilder entstanden?
Bilder haben, wie mein berufliches Leben, ist das hier ein Querschnitt von 40 Jahren fotografischen Lebens, beginnend 1969. Und ungefähr 2009, also 40 Jahre, bin ich dann in Rente gegangen und mache auch nichts Neues mehr.
Sie selber haben angefangen zu fotografieren wann?
Das hat sich eben erst 1969 ungefähr entwickelt, aus dem Gedanken heraus, als ich Fotomodell war, so nebenbei. Und ich fand eben die Bilder nicht gut und deshalb wollte ich es besser machen. Und daraus hat sich dann der Wunsch entwickelt, Fotograf zu werden, um zu zeigen, wie es anders und besser geht. Und das war eben die Zeit. 1969 habe ich meine ersten Aufnahmen gemacht, die dann so bei Ausstellungen irgendwo erfolgreich waren.
Können Sie sich an Ihr allererstes Foto erinnern, das Sie geschossen haben?
Ich habe ein paar Fotos, die, sagen wir, als erste Bilder erfolgreich waren. Zum Beispiel hier das Urkundenbild, wo die Kleine hochspringt. Das war in vielen Ausstellungen in den Anfängen. Da ist auch die Porträtfotoshow der DDR damit angekündigt worden im ND. Das war so mein erstes Erfolgsfoto. Aber was ich als erstes gemacht habe, das kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Das sind so einige Bilder, die aus den 70er Jahren eben oder 69er Jahren in den Anfängen waren. Das ist also eine kleine Schwester von einer damaligen Freundin gewesen, wie man in den Anfängen so von seiner Umgebung eben die Leute fotografiert, die man so kennt. Und das war die kleine Schwester und die kam von irgendeinem Sportfest und kam in den Hof. Ich war in der ersten Etage oben in der Außentoilette, die damals üblich war, habe runtergeguckt und habe gefragt, gerufen, wie es war oder so ähnlich. Und dann ist sie eben so hochgesprungen, hat mir die Urkunde in die Medaille gezeigt und dass sie das gewonnen hat sozusagen. Und diesen Moment habe ich mit dem Fotoapparat erwischt sozusagen und man sieht an dem Bild auch schon, weil dieses kleine Mädchen damals ist dann viele Jahre später DDR-Vizemeisterin in künstlerischer Gymnastik geworden. Und an diesem, sagen wir, ästhetisch guten Sprung erkennt man schon ihr Talent, was sich dann später bewahrheitet hat. Ja.
Wir haben gehört, Sie waren selbst Modell und haben dabei festgestellt, oh, das ist alles so ein bisschen langweilig, auch immer so das Gleiche. Wie haben Sie sich die Bilder gewünscht und wie haben Sie es dann letztendlich umgesetzt? Was unterscheidet Ihre Bilder von dem, wie es bisher war?
Ich fand, dass die Bilder damals so hingestellt waren. So einen Arm hoch und den anderen runter und so im Prinzip dasselbe, bloß andersrum. Ja, den Kopf drehen auf der anderen Seite und wieder lachen. Das war mir einfach zu unnatürlich und ich wollte es natürlicher haben. Momente festhalten, die so kleine Situationen des Alltags sind. Und das war eigentlich der Grund, dass ich das anders machen wollte. Ein bisschen natürlicher, weil wenn man es ganz streng nimmt, die Pose ist ja sozusagen der Anfang der Lüge. Und Lügen mag ich nicht so. Und aus dem Grunde wollte ich es eben natürlich haben. Da musste man ein bisschen heimlich fotografieren, was so an der Grenze des Gesetzes auch damals schon war. Aber es hat den Sinn gehabt, dass es natürliche Fotos sind. Und darum ging mir es. Nicht so hingestellte Sachen, die eben unehrlich sind. Ja.
Gefallen haben die Bilder, denn sie haben sich relativ schnell einen guten Namen gemacht und haben dann gearbeitet für die DEWAG.
Unter anderem, ja. War ja die einzige Werbeagentur der DDR. Das andere waren ja mehr oder weniger nur betriebliche Sachen, die meistens dann in VVBs oder so zusammengefasst wurden. Und die DEWAG war die Werbeagentur, die für die ganzen Exportaufträge gearbeitet hat in der Werbung. Das heißt, wir wollten ja damals ein bisschen Devisen haben und da musste man Werbung machen und war auf den Westmessen unter anderem unterwegs. Und für diese Westmessen-Ausstellung hat die DEWAG, sagen wir, die gesamten Werbefotos gemacht. Und da gab es dann noch beste Arbeiten des Jahres, wo ich auch beteiligt war und einige Preise gewonnen habe, als ich schon im Westen drüben war und so weiter. Das war ein bisschen spaßige Situation gewesen. Also für die habe ich solche Werbeaufträge gemacht.
Das heißt, man kann uns so vorstellen, dann ruft jemand an und sagt, hier, wir haben ein Florena-Produkt und mach uns mal die Bilder oder wie liefen das früher ab?
Naja, der Betrieb brauchte Werbung, um auf der Messe sich mit seinen Produkten vorzustellen. Da muss er ja seinen Messestand ausgestalten und muss Prospekte machen und solche Sachen. Und zur Zeitschrift müssten die vorstellen. Um die Devisen zu kriegen, musste man Werbung machen. Und die sind sozusagen von den Firmen beauftragt worden, die DEWAG, weil das die werbeumsetzende Agentur war, Werbeideen zu entwickeln, die sie dann besprochen haben, zum Teil auch schon dann mit dem Fotografen, in dem Falle mit mir, und die Ideen dann umzusetzen. Und das habe ich dann fotografisch verwirklicht im Auftrag der DEWAG. Und eine Rechnung habe ich dann eben an die DEWAG geschickt, nicht an den Betrieb.
An welche Ihrer Bilder könnten sich denn Hörer erinnern, wo Sie sagen, mein Bild war auf dem Plakat sowieso beim Friseur?
Das ist also Esther Strümpfe habe ich ein paar Jahre lang fotografiert. Das sind Sachen, die dann auch bei Bester Arbeiten des Jahres bei der DEWAG ausgezeichnet worden sind. Oder Schmuck habe ich ganz viel für die Schmuckmesse in München fotografiert, was dann dort im Messestand als Dekoration war. Ich durfte natürlich nicht hinfahren bei der Eröffnung der Messe, aber das war eben so üblich damals. Das sind dann Aufträge, die man mir gegeben hat und ich habe meine Ideen dazu gegeben. Dann hat man sich besprochen, wie man es umsetzt. Dann habe ich meistens die Leute, die Auftraggeber, Löcher im Bauch gefragt, um rauszukriegen, was denen gefällt. Letztlich muss es denen ja gefallen, weil ich will es ja berechnen, das muss denen ja zusagen. Ja. Und dann habe ich oft zu den Beispielen, die mir vorgegeben haben, habe ich noch eigene Ideen entwickelt und habe die auch mit angeboten. Und das war immer, sagen wir mal, jetzt taktisch, finanziell gesehen ganz, ganz interessant, weil die haben dann die Motive zum Teil genommen, die sie sich ausgedacht haben, plus die Motive, die ich ihnen zusätzlich angeboten habe, weil sie die auch gut fanden, konnten sie sich nicht entscheiden und damals wurden die Fotos nicht an Tagessätzen, sondern pro Foto abgerechnet nach der Honorarordnung, die relativ fest stand. Und dadurch, dass ich eben statt 3 bestellte Fotos dann 6, sage ich jetzt mal, abgeliefert habe mit meinen zusätzlichen Ideen, haben die eben 6 Bilder genommen, damit habe ich doppelt verdient. Und das habe ich sehr oft angeführt, indem ich also den Auftraggeber Loch im Bauch gefragt habe und ein paar Bildbeispiele zeigen lassen, wie sie sich vorstellen, dann habe ich das in ähnlicher Art versucht nachzuvollziehen und noch meine eigenen Ideen dazu zu bringen, weil ich wollte nicht mit meinen Ideen die überrumpeln, dann haben die denen vielleicht nicht gefallen. Das wissen wir ja vorher nicht. Es war also so wie ein zweites Angebot, was sich also in der Praxis positiv entwickelt hat, weil meistens die Leute beides gut fanden.
Ist man dann als Fotograf eigentlich angestellt? Nee, man ist freiberuflich.
Ich war richtig freiberuflich mein ganzes Leben lang, weil ich das schon als kleiner Lehrling nicht gut fand. Wenn ich war damals mit 13 schon 1,86 groß und da war ich dann immer, wenn ich einen Produktionstag oder wie das früher so war, wenn ich fertig war mit irgendwelche Eisenteile zu feilen, was damals so übliche Tätigkeiten waren, dann hat man meinen Kopf gesehen, der stand stille. Und da kam natürlich gleich der Lehrmeister und hat mir irgendeine neue Aufgabe gegeben. Also ich bin immer irgendwie aufgefallen und immer hat irgendein Häuptling reingeredet in das, was ich gemacht habe. Und das ist mir auf den Keks gegangen. Und deshalb habe ich mir schon damals überlegt, wenn du mal beruflich was machst, bist du freiberuflich, damit du dein eigener Herr bist, damit nicht immer irgendeiner über dich was entscheiden will.
Waren die Shootings früher ähnlich denen von heute oder gab es dann schon auch Unterschiede, wo man sagt, nee, in der DDR lief das so und so?
Das weiß ich, kann ja nur von mir ausgehen. Letztlich sind die Modelle gekommen, ich habe die informiert, was ich vorhabe. Dann hat man sich besprochen, um ein bisschen warm zu werden. Dann hat man vielleicht mal ein paar Probestellungen im Atelier ausprobiert, wie ich mir die Idee, die man umsetzen will, vorstelle. Ja, und dann haben wir das praktisch umgesetzt und fotografiert. Was da anders war, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie der in West-Berlin fotografiert hat oder so. Ja. Das wird sicherlich ähnlich abgelaufen sein. Aber es war natürlich zu DDR-Zeiten war es nicht üblich, dass man Assistenten hatte oder einen Haufen Leute, die einen da irgendwelche Handgriffe vorbereitet haben. Ich war ganz alleine, habe gute Umsätze gehabt und habe keine Assistenten gehabt. Also ich habe alles selber basteln müssen und ausprobieren müssen und bauen lassen müssen, was man so als Dekoration im Hintergrund braucht. Und da war ich auch ziemlich aktiv, auch mit einer Hintergrundprojektion, die keiner in der DDR hatte, aber ich. Wo ich also nicht nur einen weißen und einen schwarzen Hintergrund hatte, sondern wo ich also Motive mit in den Hintergrund reingeblitzt habe, so wie man das heute freistellt und reinsetzt. Ja. Und dadurch habe ich auch eine Menge Aufträge gekriegt, weil eben die Modeaufnahmen, die immer jahreszeitlich entgegengesetzt waren, waren die dann eben motivlich richtig. Also du hast im Winter die Sommermode fotografiert und da ist man ins Gewächshaus gegangen. Das war alles irgendwie bescheuert, fand ich. Und deswegen habe ich dann eben Landschaftssituationen zur entsprechend richtigen Jahreszeit hinten reingeblitzt. Oder irgendwelche Effekte oder bei den Pelzen habe ich dann ganz viel solche Hintergrundprojektionen gemacht, indem ich in irgendwelche Felljacken im Hintergrund die Tiger hatte. Der ist natürlich nicht in meinem Atelier rumgesprungen, sondern das ist das, was ich hinten reingeblitzt habe. Ja. Oder ähnliche Motive.
Jetzt habe ich auch gelesen, dass Sie fürs Fernsehen fotografiert haben, zum Beispiel beim Polizeiruf. Stimmt das? Was macht man da als Fotograf?
Nicht besonders, das war in meinen Anfängen, wo ich noch gar keine Zulassung hatte. So nebenbei habe ich da irgendwie eine Regieassistentin, die bei mir in der Nähe wohnte. Und wir haben uns oft unterhalten. Und da hat sie gesagt, na, komm doch mal zu uns und machen mal ein paar Szeneaufnahmen, so Standaufnahmen. Ja. Und die sind wohl ganz gut geworden, dass man mich dann so offiziell benutzt hat für irgendeine Polizeirufserie. Da habe ich ein paar Serien mitfotografiert, aber nicht sehr lange. Da sind ja auch einige Fotos entstanden, die jetzt hier hängen, von Schauspielern. Friedhelm Eberle, ein alter Leipziger, noch bekannter Schauspieler, der ist, glaube ich, schon Mitte 90, weiß nicht, ob er noch lebt, ich glaube. Oder der Uwe Kokisch, der jetzt noch im Fernsehen zu sehen ist als Kriminalist bei diesen Venedig-Krimis, die da sind. Den habe ich hier in seiner Jugend fotografiert, das war Anfang der 70er Jahre. Und ja, das waren einfache Standfotos, wo ich Situationen vorgegeben vom Regisseur einfangen sollte. Und dann habe ich auch in den Pausen, wo die Schauspieler Pause gemacht haben und privat geredet haben, habe ich so ein paar Schnappschüsse gemacht, davon sind ja auch ein paar Bilder dabei, beziehungsweise hatten die alle ihre, oder viele hatten ihre Kinder mit. Die haben dann gespielt und da habe ich auch ein paar Schnappschüsse gemacht. Das sind die, die am Hexenhäuschen hängen. Das sind einige Kinder von den Schauspielern jeweils.
Ich habe auch ein Bild von der Klaus-Renft-Kombo gesehen. Ja, da haben wir unlängst auch mit Thomas Schoppe erzählt von Renft zu vor 50 Jahren verboten Renft und auch 80 Jahre Thomas Schoppe.
Ich habe ja hier vorne die Renft-Aufnahme, wo die alle an Kleiderhaken hingen. Da habe ich ein bisschen Ärger mit der Polizei gekriegt, weil man Menschen ja nicht an Kleiderhaken hängt, aber die fanden die Idee ganz witzig. Und die habe ich ja dann auch später nochmal bei Gogelmosch bei dem Kabarett, die Bilder hängen ja hier nebeneinander, auch nochmal an Kleiderhaken gehangen, weil die das auch ganz witzig fanden. Und bei diesen Aufnahmen ist der Ralf Stolle dabei. Der hängt hier als jugendlicher Renft-Mitglied sozusagen, hängt der an den Bildern. Und dann habe ich ihn in den 90er Jahren, also 30 oder 40 Jahre später, habe ich ihn in der Szene-Kneipe Tuvalu, die es schon lange nicht mehr gibt, wo er am Bartresen saß, als alter Herr mit Bart. Ja, also der gleiche, den habe ich vor 30 oder 40 Jahren fotografiert, als Renft-Mitglied und dann später allein. Der hat dann in den 90er Jahren so sein Leben bestritten, indem er mit dem Klavier so in Kneipen Musik gemacht hat.
Wir haben überhaupt auch Ausschnitte aus Szenekneipen in Leipzig, denn die sind für Sie auch nach der Wende dann sehr interessant geworden. Sie haben sich auch in der Gothic-Szene bewegt, bewegen sich wahrscheinlich immer noch da und haben schöne Impressionen eingefangen. Die hängen auch hier oben auf der Terrasse. Innen drinnen habe ich Bilder von The Cure gesehen.
Bandfotos, ja, die ich, wann war das? 1998 zum Zillow-Festival, also mit dem Zillow-Zeitschrift. Das ist so ein Independent-Magazin gewesen von der Grufti-Szene. Und die haben einen Fotowettbewerb ausgeschrieben bei ihrem Festival 1998. Und vorher habe ich mit denen gesprochen, weil ich Gruftis fotografiert hatte und habe denen Bilder gezeigt, hat er mich mal mit denen getroffen. Die fanden die Bilder gut und da haben wir eben überlegt, was wir machen, ein Bildband oder ein Kalender. Und ich habe mich dann aus finanziellen Gründen für den Kalender entschieden. Also die kannten mich aufgrund dessen, dass ich die mit Bildern besucht hatte und die fanden die Bilder eben ganz gut. Und daraufhin haben sie mich beauftragt, zum Zillow-Festival sozusagen den Ablauf bei diesem Fotowettbewerb mitzufotografieren, außer Konkurrenz. Da habe ich auch eine Zeitschrift, wo das alles noch geschrieben steht. Und dabei habe ich die Bandaufnahmen, die dort zu dem Festival abliefen, wie von Rammstein und Cure und diversen anderen Bands, habe ich fotografiert und davon hängt ein großer Teil von diesem Festival an den Bildern in dem Salon drin.
Genau, Rammstein habe ich nämlich auch gesehen. Einschlägige Bilder von Till Lindemann.
Ja, und den hatte ich ja dann noch bei dem Festival danach getroffen, als ich zufällig dann nach Hause gefahren bin an der Tankstelle. Und an der Tankstelle kam er auch mit seiner Crew da angefahren. Und da habe ich schnell meine Kamera gezückt und habe ein paar Fotos beim Tanken gemacht. Ja, und habe kurz mit ihm gesprochen, wie sich das so ergeben hat. Und da habe ich damals ja meinen neuen WFG-Kalender, der ist ja 1997 entstanden, also kurz vorher, habe ich ihm gezeigt und habe mit ihm ein bisschen drüber gesprochen. Und er fand die Idee ganz gut. Leider ist der Kontakt dann eingeschlafen. Und jetzt habe ich eben die Bilder hier hängen und habe denen auch ein paar Bilder zugeschickt, so als Beleg, und hoffte, dass ich die Motive auch an interessierte Fans, sagen wir mal, verkaufen kann. Aber bisher habe ich keine Genehmigung, und da das ja mit Fotorechten alles ein bisschen kompliziert ist, gibt es die eben nicht zum Verkauf, so einfach ist es.
Wir haben die Gothic-Szene hier schon zweimal gestreift, einmal auf der Terrasse, und innen drin gibt es ja auch so einen, ich sag mal, einen Gothic-Raum mit Till Lindemann.
Wo die sich alle hängen, ja.
Ja, genau.
Mit den vielen Bildern, das sind ja bei der Gruft die Szene, das sind die Wühlkästen, das sind sozusagen die Vorvergrößerungen, die ich für den WFG-Kalender benutzt habe. Habe ich ja vorher kleine Bilder, viele gemacht, um die besten zu finden, die dann in den Kalender rein sollen. Das sind die 13, 18 Fotos, davon habe ich viele. Und über die 10 Jahre, die ich ja sozusagen den Kalender gemacht habe, sind die Bilder alle in den Wühlkästen drin. Dann habe ich eine engere Auswahl genommen, also ungefähr 30 Stück, die dann in den Kalender rein sollen. Das sind die etwas größeren Bilder, 24 mal 30. Und von diesen 24 mal 30 Bildern sind dann ca. 14 Bilder in den Kalender reingekommen. Ja. Und diese Vorauswahl von den vielen Jahren und den vielen Bildern, die ich da gemacht habe, die sind eben dort, sagen wir mal, preisgünstig zu kriegen, weil davon habe ich einfach Massen und die kann man auch billig abgeben. Das ist sogar unter dem Herstellungspreis.
Dieser Gothic-Kalender, den gibt es jedes Jahr?
Ja, den gab es jedes Jahr. Also 1997 hat er begonnen. Da waren das noch 2 Jahre lang ein normaler Kalender. Und dann später aufgrund des Anfragens von Gruftis, einer netten Anfrage, die einen Nachtkalender und Mondkalender haben wollen, habe ich dann das zu einem Mondkalendarium gemacht. Und den gibt es bis 2007. Und ich bin ja dann 2009 in Rente gegangen und kurz vorher habe ich damit aufgehört. Also den gibt es jetzt nicht mehr. Der ist nur noch zur Ansicht da.
Allerdings finden sich im Raum, wo auch Sie als Modell zu sehen sind, da kann man alle Exemplare sich begucken.
Da liegen die 10 Kalender da. Ja, der einzige, den es nicht mehr zu kriegen gibt, ist der 1999. Der war schon 1999 ausverkauft. Das war der erste Mondkalender. Der hat wahrscheinlich gut eingeschlagen, aber zur Ansicht ist er noch da. Und als ich hier meine Galerie eröffnet habe, war das ja zum WFG-Treffen und da sind ganz viele gekommen, die mich von früher aus fotografischen Situationen oder einfach aus Gesprächen her kannten.
Denn wir haben vorhin auch schon gesprochen, dass die Kinder, die hier hängen, sich ja teilweise wiedererkannt haben und dann herkommen.
Nicht nur Kinder, auch Erwachsene sind. Von den Kindern, weil sie das sagen, das war jetzt nicht hier, sondern das war in der vorhergehenden Ausstellung auf dem Südfriedhof, die ich hatte. Da ist einer direkt aus Bayern gekommen, der sich als Kind vor 40 Jahren hier gesehen hat. Der wollte einfach mal die Aufnahme von vor 40 Jahren wieder sehen, die jetzt in der Ausstellung von ihm hängt. Also solche Situationen kommen viele vor, weil ich ja viele Menschen fotografiert habe. Viele davon leben noch. Und viele erfahren dann auch, dass die Bilder von ihnen gibt und diese gar nicht, zum Teil gar nicht kennen. Ja. Und die sind dann sehr erfreut, wenn sie hier Erinnerungen von früher wiederfinden.
Jetzt kann man ja alles Mögliche fotografieren. Sie haben ja auch Naturaufnahmen gemacht, Sie haben Architekturaufnahmen gemacht, was auch wunderbare Zeitzeugnisse sind der Stadt Leipzig, weil die Plätze ja teilweise sich auch verändert haben. Die meisten allerdings sind Menschen. Was machten Menschen für Sie am allerspannendsten? Also was machten die wirklich zu ihren Lieblingsmotiven?
Ja, wenn man es jetzt mal übertrieben, etwas sarkastisch ausdrückt, sind Menschen Leben. Und wir leben ja. Und wenn ich was fotografiere, mache ich das ja in meinem Leben. Und Gegenstände sind tot. Die leben nicht. Das ist so der grobe Unterschied. Also ich fand es spannender, Menschen mit Mimik, mit Situationsmomenten festzuhalten, die was Besonderes sind. Das will ja ein Fotograf ganz allgemein. Zum Beispiel Gänseblümchen in der Dachrinne, das ist was Seltenes. Und wenn man das sieht, erfreut man sich dran und hält das fotografisch fest und erfreut sich dann am Bilder nochmal. Wer das nicht entdeckt und nicht fotografiert, hat die Freude zum zweiten und dritten Mal nicht mehr, weil er den Bildnachweis nicht hat. Also solche Besonderheiten habe ich auch eingefangen. Aber die Veränderungen, die einfach bei einem Menschen im Gesicht passieren, sind für mich viel spannender, als wenn der Putz irgendwo von der Wand runterfällt.
Wenn man Sie jetzt hier besuchen möchte, in der Hofgalerie, wo findet man Sie und von wann bis wann sind Sie da für die Menschen?
Also ich habe mir das überlegt, die Öffnungszeit mache ich ja freiwillig so, immer verlängertes Wochenende von Freitag über Sonnabend, Sonntag, Montag nochmal als ein Werktag ist geöffnet, also 4 Tage von 15 bis 20 Uhr im Sommer. Jetzt werde ich im Winter, weil die abends ist ja dunkel, da sieht man im Hof nichts mehr, wir haben da keine spezielle Beleuchtung, werde ich das ein bisschen kürzer gestalten, ca. 18 Uhr ist dann schon Schluss und werde dann 14.30 Uhr wahrscheinlich beginnen, das ist noch in Überlegung genau. Also 4 Tage in der Woche ist die Galerie offen und wenn die Galerie offen ist, bin ich auch da. Also da kann man immer mit mir reden, ich gebe auch eine kleine Einführung im Normalfall, alle Leute, die reinkommen, kriegen von mir so einen kurzen Überblick über die Bilder.
Den habe ich ja auch bekommen, als ich hierher kam. Was berührten Sie am meisten an der Fotografie? Was ist denn da am meisten für Sie, was Ihr Herz angreift?
Das sind ja die Momente der Menschen, weil ich ja gesagt habe, dass ich in erster Linie Menschen gern fotografiere. Und oft sind das Situationen, die man im Alltag, wenn man sich miteinander unterhält, gar nicht so richtig mitkriegt, weil das Bruchteile von Sekunden sind. Irgendwelche interessanten Ausdrücke oder Situationen, die eben in Bruchteilen von Sekunden passieren. Und wenn du als Fotograf dich konzentrierst und das gut beobachtest und auch schnell reagierst, aber nicht draufhämmerst, dass die Kamera dann alles verwackelt, sondern das qualitativ gut machst, also ein bisschen angelernt und geübt, dann kannst du Momente, die für den Normalverbraucher gar nicht sichtbar sind, die kannst du festhalten für die Ewigkeit. Und genau diese Momente zu erreichen und das unter schwierigen Lichtbedingungen, wie das eben in Szenekneipen dunkel ist, habe ich versucht zu schaffen. Also kleine Höhepunkte des Alltags, nicht irgendwelcher prominenten Kram, die bloß in der Pose dastehen, sondern kleine Situationen festzuhalten, die es eben normalerweise nicht in der Erinnerung bleiben. Und genau das zu dokumentieren, was mal irgendwann passiert ist, als kleiner Höhepunkt, das versuche ich festzuhalten, das fasziniert mich und das habe ich, denke ich, mir auch ganz gut umgesetzt.
Ja, davon kann man sich ein Bild machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein ganzer Hof voll erzählt von diesen Erinnerungen und von diesem Herzblut. Und ich darf zitieren, wir haben es gerade schon in Ihren eigenen Worten gehört, meine Fotografie habe ich der Schönheit geweiht und mich bemüht, solche Momente von einfachen Menschen natürlich für ewig sichtbar werden zu lassen. Hat er gesagt. Fotograf Gerd Lehmann, vielen, vielen Dank, dass Sie die Schönheit der Welt für uns ewig machen und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, gerne geschehen.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Lebenswege. Der Fotograf Gerd Lehmann, vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch das Wort zum Tag, einen Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Und auch ein Tipp, der Sachsen-Politik-Podcast, jede Woche mit dem politischen Geschehen in Sachsen. Dabei geht es um Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat. Und jeden Freitag hören Sie eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Sachsen ist
dieses herrliche, tolle, deutsche Bundesland mit so langer Tradition.
Und Politik in Sachsen ist zugespitzt.
Wir haben es geschafft, dass rechts geil ist und links ist dumm.
Ich hätte gehofft, dass die AfD mehr bekommt.
Ja, wenigstens scheint die CDU zu führen. Der Rest sieht relativ traurig aus.
Ich sehe im Moment keinen Politiker, der das wirklich mal in die Hand nimmt.
Politik in Sachsen ist kompliziert.
Auch wenn im Rahmen der Verfassungsmetaphysik nunmehr eine vermeintliche Verfassungserwartung herangezogen wird und proklamiert sei, es sei eben nur möglich, seine Ablehnung mit der Wahl eines Bewerbers zum Ausdruck zu bringen, vermag genau dies nicht zu überzeugen.
Politik in Sachsen ist drastisch.
Dieses Flugzeug, in dem wir uns befinden, das wird nicht weiterfliegen, sondern das befindet sich im freien Fall und im Sinkflug und wird irgendwann zerschellen.
Nach dem Motto, es ist nur eine Phase, Hase, das ist Quatsch. Wir haben eine letzte Chance bekommen.
Sachsens Landespolitik auf den Punkt gebracht. Ausgewogen, verständlich, hintergründig im Sachsen-Politik-Podcast von MDR Sachsen.
Ich lasse mir nicht von Journalistinnen und Journalisten etwas in den Mund legen.
Deswegen frage ich.
Aber bin der Meinung, dass wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind und dass wir hier Qualitätsjournalismus erleben.
Der Sachsen-Politik-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.